Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber.
Guten Abend, Shabbat Shalom. Als heute Abend die Sonne unterging, begann für die Juden in Deutschland der Sabbat zwischen Yom Kippur und dem Laubhüttenfest. Eine schöne Zeit an sich. Dieses Jahr ist es vor allem der Sabbat nach dem Terror von Halle. Menschen im ganzen Land, vor allem aber in Halle an der Saale, versuchen ihren jüdischen Mitbürgern heute zu zeigen, ihr seid nicht allein.
Aufrichtige Anteilnahme, tiefe Trauer. Zwei Tage nach dem Anschlag von Halle ist das, was die Stadt auch heute wieder zusammenbringt.
In so einer kleinen Stadt wie Halle hat man das eigentlich nie für möglich gehalten. Ne? Man kennt es immer nur aus München, Berlin. Ja. Und da ist man schon sehr mitgenommen.
Ich bin einfach nur traurig und möchte meine Respekt und Trauer zeigen.
Den ganzen Tag über gibt es Gedenkveranstaltungen. Wie hier bei der Schabbatfeier vor der Synagoge. Dem Ort, an dem Stefan B. versucht hatte, ein Massaker unter jüdischen Gläubigen anzurichten. Schabbat, der siebte Tag der Woche. Heute in Halle ein Versuch, Normalität zurückzuholen. Aber dieser Schabbat ist anders, die Wunden noch sichtbar. Max Priworotzki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, nimmt uns mit, zeigt uns die Spuren der Gräueltat.
Also es war hier, Loch in der Erde, kleines Loch. Also die Granate wahrscheinlich war nicht so groß, Gott sei Dank.
Auch wenn zum Zeitpunkt des Attentats kein Sicherheitspersonal vor der Synagoge stand, von innen wurde der Eingang über einen Bildschirm bewacht. Während Stefan B. versucht hatte, in die Synagoge einzudringen, musste Max Priworotzki mit anderen Gläubigen live mit ansehen, was draußen passiert.
Also das ist dieser berühmte Monitor, wo wir alles gesehen haben. Und das ist furchtbar, wirklich. Also wir haben gesehen, wie er geschossen hat. Also alles war zu sehen. Das war furchtbar, wirklich furchtbar.
Ob das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, das Gefühl von Zuhause für Max Priworotzki wieder zurückkehren wird? Im Moment kann er sich das nur schwer vorstellen. Vielmehr spielt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen.
Also ich kann nur über mich sprechen. Ich überlege darüber. Ich persönlich. Nicht jetzt. Aber solche Gedanken hatte ich und habe ich.
Ein Hoffnungsschimmer, die große Solidarität, die ihn von allen Seiten und auf allen Wegen erreicht.
Unzählige E-Mails, WhatsApp, also das, so viele Leute, also das hat mich wirklich also beeindruckt. Möglicherweise das wird beitragen, dass ich mich wieder zu Hause fühle.
Zusammenhalt, eine Hoffnung auf das Gefühl von Heimat.
Innenminister Horst Seehofer forderte heute in Was nun? Im ZDF als Lehre aus dem Schreckenstag von Halle erweiterte Möglichkeiten für die Polizei und den Verfassungsschutz.
Ich habe heute stundenlang mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz gesprochen. Diese Person, dieser Täter ist den Sicherheitsbehörden nicht aufgefallen. Dieses Manifest, das ins Internet gestellt worden ist, so habe ich heute erfahren, ist am Tag der Tat in das Internet gestellt worden. Deshalb brauchen wir dringend in Deutschland die Befugnis für die Sicherheitsbehörden, so wie wir es im analogen Bereich haben, Telefon zu überwachen und Ähnliches, dass wir auch das Internet überwachen.
Das ist schwierig. Das komplette Interview mit Horst Seehofer finden Sie natürlich auf heute.de. Bleiben wir bei deutscher Politik. Die Junge Union trifft sich im Saarland und tut, was die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer von ihr verlangt hat. Die JU mischt sich ein. Nicht nur in der Sache, auch in Personalfragen. Und da ist der Favorit der Parteijugend für die Kanzlerkandidatur ganz offensichtlich jemand anderes als die Vorsitzende. Und das tut man auch laut kund. Mathis Feldhoff berichtet aus Saarbrücken.
Es ist ein Akt der Solidarität, Kranzniederlegung in Gedenken an die Opfer von Halle. Gleich zu Beginn ihres Deutschlandtages will die JU-Führung in Begleitung ihres heutigen Gastes klarmachen, dass für Antisemitismus kein Platz in der Gesellschaft sei. Doch eigentlich sind die 1000 JUler nach Saarbrücken gekommen, um ihn zu feiern, Friedrich Merz. Er ist der heimliche Star nicht nur der jungen Christdemokraten, die heimliche Hoffnung, dass irgendjemand den Karren aus dem Dreck zieht.
Jetzt kommt es darauf an, auch wieder das Vertrauen in der Bevölkerung zurückzuholen. Und da ist einiges aufzuarbeiten, da fehlt einiges. Solange die Union nicht wieder eine klare Sprache, Position und Überzeugung vertritt, wird sie nicht wieder nach vorne kommen.
Hebt euch noch etwas auf, mahnt der Vorsitzende den jubelnden Saal. Und Friedrich Merz ist der Hype nur scheinbar peinlich. Wer ihn kennt, weiß, dass er es genießt. Vor einem halben Jahr hatte die Vorsitzende noch den Druck von der JU eingefordert, der ihr heute zu schaffen macht. Damals war die Hoffnung, dass mit ihr die CDU wieder sichtbarer wird.
Ich wünsche mir als CDU-Vorsitzende eine junge Union, die uns Dampf macht, die uns Druck macht. Und das ist etwas, was diese CDU-Vorsitzende auch gut aushalten kann.
Doch die Hoffnung wurde enttäuscht. Vielen JU-Land fehlt CDU pur. Offen sagt es kaum einer. Aber auf dem Kongress in der Heimat von Annegret Kramp-Karrenbauer bläst die eigene Jugend jetzt zur Attacke. In zwei Anträgen wird die Urwahl der Kanzlerkandidaten gefordert und jeder weiß, dass damit AKK in Frage gestellt werden soll.
Ich glaube, dass das auch unserer Partei einen ganz neuen Schwung bringen könnte, weil es einfach auch ein klares Signal nach außen geht, dass Mitbestimmung auch in den Parteien möglich ist.
Ich finde, AKK hat eigentlich ganz gut reagiert auf diese Debatte, indem sie gesagt hat, sie braucht eigentlich kein Abstimmungsverfahren zu fürchten.
Und dennoch erwarten nicht wenige, dass er sich erneut der Abstimmung um die Macht stellt. Doch Friedrich Merz weiß natürlich, dass es unklug wäre, Ambitionen überhaupt nur anzudeuten. Schließlich ist er nicht der einzig denkbare Kandidat. Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Spahn stehen schon in der Kulisse. Sie treten morgen auf.
Und es war auch klar, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Parteivorsitzende ja auch Fehler macht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hätte auch Fehler gemacht. Und ich habe aus wirklich fester und tiefer Überzeugung Annegret Kramp-Karrenbauer zugesagt, ihr bei dieser schwierigen Aufgabe, die sie angenommen hat am 7. Dezember 2018 in Hamburg, zu helfen und sie zu unterstützen. Und zu dieser Zusage stehe ich.
Es ist ein Schaulaufen der Kandidaten, das die JU in Saarbrücken veranstaltet. Dass sie die eigene Vorsitzende, die erst am Sonntag kommt, damit in Frage stellen, nehmen die Jungpolitiker ganz bewusst in Kauf.
Da wir gerade bei der hohen Kunst der Politik sind, wo man gleichzeitig lächeln und am Stuhl sägen kann, reden und nichts sagen und unlösbare Konflikte in Luft auflösen. Heiße Luft natürlich. Das bringt uns nun zum unlösbaren Brexit-Streit. Da tut sich plötzlich was, was gestern noch unmöglich schien. Ein Schritt Richtung Auflösung. Problem, wenn einer aus der EU austritt, muss eine Grenze her. Auch in dieser Ecke Europas. Das ist schwierig. Denn eine Grenze, die die irische Insel durchschneidet, ist unzumutbar für die katholische Republik Irland und die Katholiken in Nordirland. Und eine Grenze, die durch die irische See geht, kann Großbritannien nicht akzeptieren. Und die Protestanten in Nordirland schon gar nicht. Also, wohin damit? Das schien unlösbar. Und doch, Anne, heißt es jetzt in Brüssel, London und Dublin, es könnte eine Lösung geben. Wie das denn?
Also als erstes Mal haben die Briten das Kind umbenannt. Die hochvergifteten, hochbelasteten Begriffe des Backstop und der Zollunion tauchen in den letzten 48 Stunden hier überhaupt nicht mehr auf. Die sind einfach weg. Jetzt wird gesprochen von einer Zollpartnerschaft. Was das genau sein soll, einer Zollpartnerschaft für Nordirland, was das genau sein soll, da blieben die Briten erstmal noch Details schuldig. Auch das schafft erstmal Verhandlungsspielräume. Aber ich will damit nicht sagen, dass die Bewegung des heutigen Tages tatsächlich nur auf Wortspielen beruht. Tatsächlich hat Boris Johnson sich in einer ganz entscheidenden Frage, nämlich der Frage der irischen Grenze, bewegt. Bei einem Treffen mit dem irischen Premierminister gestern hat er zugesagt, dass er verstanden habe, dass es keine Zoll- oder sonst wie geartete Grenze auf der Insel geben könne und hat eben deshalb diese Zollpartnerschaft ins Spiel gebracht, die Nordirland ganz nah eng am Binnenmarkt anbinden würde und dadurch Zoll- und Grenzkontrollen unnötig machen würde. Das hat sofort die Kritiker der nordirischen DUP auf den Plan gerufen. Die wollen, dass Nordirland ganz eng angedockt an dem Rest des Königreiches bleibt. Und deshalb wollen beide Seiten jetzt in einen Verhandlungstunnel oder in einen Verhandlungsmarathon einsteigen, hinter verschlossenen Türen, möglichst wenig Details rauslassen, die dann gleich wieder in Verhandlungen aus den Verhandlungen zerschossen werden würden, und ausloten, ob es tatsächlich in den nächsten 5 Tagen bis zum Herbst-EU-Gipfel am Donnerstag irgendetwas geben könnte, einen Text, der den Namen Austrittsabkommen verdient. Hier in Brüssel gibt es viele skeptische Gesichter, aber auch welche, die von Hoffnung durchdrungen sind.
Ich schaue vorläufig in ratlose Gesichter, aber irgendwas scheint sich zu bewegen. Dankeschön, Anne. Und hier geht es weiter mit Nachrichten von Gundula Gaus.
Im Handelskonflikt zwischen den USA und China wecken neue Gespräche in Washington vorsichtig Hoffnungen auf eine Entspannung. US-Präsident Trump hat mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He in der vergangenen Stunde offenbar eine Teileinigung erzielt. China hat sich unter anderem bereit erklärt, in größerem Rahmen US-Agrarprodukte zu importieren. Im Gegenzug verzichtet Washington auf die für kommende Woche angekündigten Zollerhöhungen, heißt es soeben aus Washington. Im Konflikt mit dem Iran schicken die USA weitere Soldaten nach Saudi-Arabien. Außerdem sollen 2 Patriot-Flugabwehrraketensysteme und Kampfjet-Geschwader in die Region verlegt werden, erklärte US-Verteidigungsminister Esper. Insgesamt seien dann 3000 US-Soldaten dort. Hintergrund sind Luftangriffe auf saudi-arabische Ölanlagen. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich, was Teheran zurückweist. Zu den Angriffen hatten sich schiitische Houthi-Rebellen aus dem Jemen bekannt, die vom Iran unterstützt werden. Aufgrund einer Belastung mit Bakterien haben deutsche Molkereiunternehmen einen groß angelegten Rückruf gestartet. Die Erreger in der betroffenen Milch können gesundheitliche Probleme wie Durchfall auslösen. Sie seien über eine defekte Dichtung in einem Werk im nordrhein-westfälischen Everswinkel in die Milch gelangt. Betroffen seien nur 1 Liter Packungen frischer, fettarmer Milch dieser Marken. Die Packungen haben die Kennung DENW508EG und ein Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. und 20. Oktober. In Sachsen wollen CDU und SPD Koalitionsverhandlungen mit den Grünen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung aufnehmen. Ein solches sogenanntes Kenia-Bündnis gibt es bisher nur in Sachsen-Anhalt. Die sächsische CDU war bei der Landtagswahl Anfang September stärkste Kraft vor der AfD geworden. Der Bundesrat hat einen Gesetzesentwurf für ein Rauchverbot im Auto beschlossen. Wenn Schwangere oder Kinder mit im Fahrzeug sitzen, drohen bei Verstößen demnach Geldstrafen zwischen 500 und 3000 Euro. Das Rauchverbot soll wie beim Handyverbot durch Verkehrskontrollen überwacht werden. Die Initiative war von mehreren Bundesländern ausgegangen. Jetzt muss sich der Bundestag mit dem Entwurf befassen.
Norwegens Nobelkomitee hat den Friedensnobelpreis heute an einen Lichtblick in Afrika vergeben, Abiy Ahmed. Den Mann, der sein Land und die Region in atemberaubendem Tempo umkrempelt. Es ist erst 18 Monate her, dass er überraschend Ministerpräsident von Äthiopien wurde. Einem Land, das geprägt war von Krieg, Unterdrückung und Korruption. Er war ein fast unbeschriebenes Blatt, ein ehemaliger Geheimdienstmann und Minister. Bis seine Gegner merkten, mit wem sie es jetzt zu tun haben, hatte der schon den Krieg mit Eritrea beendet, tausende politische Gefangene freigelassen und Pressefreiheit etabliert. Das alles klingt nun schon fast zu schön, um wahr zu sein. Und der Mann ist auch keiner ohne Fehl und Tadel. Aber das Nobelkomitee war bereit, den Preis wieder mal an eine Hoffnung zu geben. 10 Jahre nach Obama. Tim Kröger berichtet aus Ostafrika.
Lichtgestalt und Hoffnungsträger wird er genannt. Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed hat trotz seines jungen Alters schon eine beträchtliche Flughöhe erreicht. Seit heute ist er zudem Friedensnobelpreisträger, weil er schon kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr offiziell Frieden schloss mit Erzfeind Eritrea. Die Mauer, die zwischen unseren Völkern in den vergangenen 20 Jahren gegen ihren Willen aufgebaut wurde, muss zerstört werden. Am 11. September 2018 dann unglaubliche Szenen am Grenzübergang Salambassa zwischen Äthiopien und Eritrea, als die Grenze geöffnet wurde. Mittlerweile sind die direkten Grenzübergänge wieder zu, aber der vernichtende Grenzkrieg, bei dem rund 80.000 Menschen ums Leben kamen und der die Region jahrelang in Atem hielt, ist offiziell beendet. Wenn Äthiopien und Eritrea getrennt sind, sehen sie aus wie zwei unschöne Ornamente. Aber wenn sie zusammenhalten, sind sie das Juwel des Horns von Afrika, des ganzen Kontinents. In der Hauptstadt Addis Abeba heute viel Zustimmung. Als ich die Nachricht vom Friedensnobelpreis hörte, war ich sehr glücklich. Äthiopien war bekannt für Krieg und Dürren. Jetzt aber richten sich die Augen wegen des Friedensnobelpreises auf uns. Ich bin stolz, Äthiopier zu sein. Verwundert rieben sich Beobachter die Augen, als Abiy auch noch in atemberaubendem Tempo demokratische Reformen durchführte. Er öffnete Gefängnisse, die heute von der Öffentlichkeit besucht werden können. Inhaftierte Journalisten und Aktivisten kamen frei. Dabei war er selbst Teil des früheren repressiven Staatsapparats in Äthiopien. Längst aber herrscht Ernüchterung. Sein Reformkurs hat den politischen Raum geöffnet. Das aber hat zu massiven ethnischen Spannungen, Machtkämpfen und Gewalt geführt. Regionen wollen sich abspalten. Hunderttausende sind auf der Flucht. Im Sommer vergangenen Jahres bereits gab es einen Anschlag während einer von Abiys Kundgebungen. Im Juni dieses Jahres dann kam es zu einem regionalen Putschversuch, bei dem der Generalstabschef der Nationalen Armee getötet wurde. Ob Abiy den 100 Millionen Vielvölkerstaat Äthiopien zusammenhalten kann, ist ungewiss, sagen Experten. Es gibt derzeit viele ethnische und religiöse Konflikte. Viele Menschen sind deswegen gestorben. Die Menschenrechtsverletzungen haben noch nicht aufgehört, aber sie sind zumindest weniger geworden.
That the magnitude has decreased.
Immerhin, der Friede mit Eritrea hat Hoffnungen auf eine bessere Zukunft am ganzen Horn von Afrika geweckt, auch weil Abiy in der Region als Vermittler auftritt. Der Friedensvertrag und die Wiederannäherung zwischen Eritrea und Äthiopien waren nur der Anfang. Das hat sich auf den Sudan, Ägypten, Djibouti und Somalia ausgeweitet. Unterstützung für Abiy kommt auch aus Deutschland. Im kommenden Jahr sollen in Äthiopien freie Wahlen stattfinden. Der Friedensnobelpreis für Abiy Ahmed ist eine Auszeichnung, vor allem aber auch Auftrag, den schwierigen Weg weiterzugehen.
Vom Friedensnobelpreis leider zum akuten Kriegsgeschehen an der nordsyrischen Grenze, wo der Vormarsch der türkischen Armee vorangeht. Sie soll eine 30-Kilometer-Zone entlang der Grenze schaffen, in der Erdogan angeblich syrische Flüchtlinge zwangsansiedeln will. Die kurdischen Truppen nutzen ihre Artillerie. Auch auf türkische Grenzorte fliegen Granaten und treffen die türkische Zivilbevölkerung. Appelle an Erdogan aus aller Welt, diese Aktion zu stoppen, verpuffen wirkungslos.
Die Reporterin berichtet live aus Kamischli, der syrisch-kurdischen Stadt an der Grenze, als die Granate explodiert. Panik, Tote, Verletzte. Am dritten Tag der Offensive bombardierte die türkische Armee heute wieder auf mehr als 100 Kilometern Länge Ziele in Nordsyrien. Chaos, Tote und Verletzte auch bei diesem Granateinschlag, diesmal im türkischen Nusaybin, gleich gegenüber von Kamischli. Auch hier leben vor allem Kurden. Wer das Geschoss von der anderen Seite abfeuerte, unklar. Klar aber ist, die Militäroffensive der Türkei, sie kostet Menschenleben, auch im eigenen Land. EU-Ratspräsident Tusk erneuerte heute noch einmal die Kritik der Europäer. Die einseitige Militäroperation der Türkei in Syrien ist äußerst besorgniserregend und sollte beendet werden. Das sind die neuen Herren in der von der Türkei geplanten sogenannten Schutzzone. Arabische Freischärler, die mit der Unterstützung der türkischen Armee bislang 9 Dörfer von den kurdischen Milizen erobert haben. Sie stoßen weiter vor. Angegriffen wurden dabei auch Wasserversorgungssysteme und Kraftwerke. Den Bewohnern bleibt nur die Flucht. Die einst von Kämpfen verschonte Region ist in Auflösung begriffen. Wir müssen weg. Die Kinder werden beschossen, sie sterben und niemand hilft. Nach UN-Angaben sind inzwischen 100.000 Menschen auf der Flucht und die Zahl wird weiter steigen. Sie fliehen vor allem ins Landesinnere, ins 100 Kilometer südlich gelegene Araka. Die Behörden dort richten gerade 4 große Notunterkünfte ein und wir versuchen, Lebensmittel dahin zu schaffen. In Washington versucht sich die Regierung derweil in Schadensbegrenzung. Der Finanzminister kündigte die Ausarbeitung von Sanktionen gegen die Türkei an. Das sind sehr scharfe Sanktionen. Wir hoffen, dass wir sie nicht brauchen, aber notfalls werden wir die türkische Wirtschaft lahmlegen. Präsident Erdogan ficht das nicht an. Auch die Warnungen von NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Hinblick auf Tausende im Kampfgebiet inhaftierte IS-Terroristen ließ er mit einem kalten Händedruck links liegen. Wir werden unsere Operationen gegen die kurdischen Terrorkräfte der YPG nicht stoppen, egal was die anderen dazu sagen. Der Himmel über Akçakale war auch heute Abend wieder erfüllt vom Feuer der Kanonen und dem Lärm der Explosion.
Zurück nach Deutschland und zu Nachrichten aus der Wirtschaft.
Der Autobauer Daimler muss erneut hunderttausende Dieselfahrzeuge zurückrufen. Das Stuttgarter Unternehmen hat nach Ansicht des Kraftfahrtbundesamtes in weiteren Dieselfahrzeugen eine unzulässige Abgastechnik verwendet, darunter ältere Euro 5 Diesel und das Vorgängermodell des aktuellen Sprinters. Daimler will mit den Behörden kooperieren und kündigte zugleich aber auch in diesem Fall Widerspruch an. An der Börse hat Europas größter IT-Konzern SAP Schlagzeilen gemacht. Überraschend hat Vorstand Bill McDermott seinen Rückzug erklärt. Eine jüngere Doppelspitze übernimmt der Deutsche Christian Klein und die Amerikanerin Jennifer Morgan. Stephanie Barrett, sie ist damit die erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns. SAP schreibt auch damit Geschichte.
Ja, wirklich ein historischer Tag in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, denn dem baden-württembergischen Softwarekonzern ist heute sogar eine doppelte Premiere gelungen. Neben der ersten Frau an der Spitze des DAX-Konzerns wird nämlich der Deutsche Christian Klein mit 39 Jahren jüngster Vorstandsvorsitzender. Das Führungsduo wird künftig gemeinsam die Geschicke des Waldorfer Unternehmens lenken. Jennifer Morgan hat maßgeblich die Transformation SAPs von der reinen Softwareentwicklung hin zum gewinnbringenden Cloud-Computing, das heißt der Vermietung von Software und dem Datenspeichern auf externen Rechennetzwerken, gemanagt. Der bisherige Chef Bill McDermott führte den Waldorfer Softwarekonzern an die Weltspitze und machte SAP zum wertvollsten Konzern im DAX noch vor Siemens und VW. Doch die Zukunft birgt auch Herausforderungen. Der Wettbewerb wird schärfer. Das lukrative Cloud-Business haben nämlich auch andere Firmen für sich entdeckt. Die Börse traut dem neuen Führungsduo aber viel zu. Die Aktie gewann satte 10% dazu und verlieh dem DAX insgesamt Rückenwind. Der gewann zum Wochenschluss sage und schreibe 347 Punkte dazu. Für Optimismus an der Börse hier sorgte nicht nur die Meldung, dass sich EU und Großbritannien anscheinend näher kommen. Auch die Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit ließ die Anleger beflügelt ins Wochenende gehen.
Dann schauen wir auf Montag, was dann an den Börsen passiert. Vielen Dank, Stephanie. Der US-Sportartikelhersteller Nike hat das umstrittene Laufteam Oregon Project beendet, kurz nach der Sperrung von Cheftrainer Salazar. Der Gründungsvater dieses Trainingsprogramms soll gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen haben. Nike weist alle Doping-Vorwürfe zurück, sieht aber die Athleten beeinträchtigt. Auch die deutsche Langstreckenläuferin Constanze Klosterhalfen ist betroffen und muss sich ein neues Trainingscamp suchen. Zum Vogel des Jahres 2020 ist die Turteltaube gewählt worden. Naturschützer wollen so auf die starke Bedrohung des Lebensraums der Vogelart und den enormen Rückgang hier bei uns in Deutschland aufmerksam machen. Seit 1980 seien fast 90% der heimischen Bestände verloren gegangen. So brüteten hierzulande weniger als 22.000 Turteltaubenpaare. Vor allem Ausweitung und Art der Landwirtschaft bedrohten Nistplätze sowie Nahrungs- und Trinkstellen.
Es kann gar nicht anders sein als ungerecht, wenn das Publikum das Werk eines Künstlers, der in mehr als einem halben Jahrhundert fast 2000 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken schuf, der ein Wegbereiter der Kunst des 20. Jahrhunderts war, dann am Ende in einem einzigen Motiv zusammenrafft. So erging es aber dem Norweger Edvard Munch mit dem Schrei. So darf das nicht stehen bleiben. Deshalb kommt der Schrei gar nicht erst vor in der großen Werkschau über Edvard Munch, die heute im K20 in Düsseldorf eröffnet. Sie soll Munch gerecht werden. Das ist Absicht des Mannes, der die Schau zusammengestellt kuratiert hat. Karl-Ove Knausbart, der bekannteste und erfolgreichste Schriftsteller Norwegens, ein Landsmann also von Munch. Die Zusammenarbeit ist eine Verbeugung vor dem Kunst- und Literaturland Norwegen, Gastland der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr.
Dass das norwegische Prinzenpaar in Deutschland eine Ausstellung eröffnet, kommt selten vor. Doch wenn es um zwei Stars ihres Landes geht, kommen sie gerne. Karl-Ove Knausgård trifft auf Edvard Munch. Der Schriftsteller hat in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eine Ausstellung kuratiert über den Maler, der in Norwegen so etwas ist wie ein Nationalheiligtum. In dieser Ausstellung hat uns Knausgård den Gefallen getan, viele unbekannte Werke von Munch zu zeigen. Wir sehen eine größere Vielfalt denn je. Es ist ein anderer, ein ungewöhnlicher Blick auf Munch. Den bekannten Schrei gibt es nicht zu sehen. Dafür 140 selten gezeigte Werke. Kaum Düsternis, sondern Blumen, Gärten, Naturidyllen. Auch das ist Munch. Knausgård hat sich Themenräume ausgedacht, die man beschreiten kann. Ein Gang durch Munchs Seelenleben. Ich wollte vier Räume konzipieren, die wie Kapitel eines Buches sind. Sie sollten sehr unterschiedlich sein, unterschiedliche Atmosphären haben. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war wie dirigieren. Karl-Ove Knausgård gilt als der wichtigste norwegische Schriftsteller der Gegenwart. In seinem Land wird er gefeiert wie ein Popstar, seit er seine Autobiografie veröffentlicht hat. 6 Bände, in denen er schonungslos offen sein Leben beschreibt. Die Bücher ein Welterfolg, das Schreiben für ihn ein Kampf. Er ist ständig produktiv, etwas, was ihn mit Munch verbindet. Man fühlt sich sehr verletzlich. Aber das Schreiben ist auch das Gegenteil davon. Es ist ein Ort, an dem man sich verstecken kann. Ein Ort, an dem man sicher ist. Und ich nehme an, auch für Munch war das Malen ein Ort, wo er sein konnte, wo er sicher war. Munch war hochsensibel, verschlossen, ein Einzelgänger. Er litt am Leben, der Tod begleitete ihn. Enge Familienmitglieder starben früh. In seiner Kunst konnte er sich befreien. Auf der Leinwand offenbarte er allen seine Seele. In seiner kompromisslosen Offenheit war er radikal, genau wie Karl-Ove Knausgård. Als Privatperson war er nicht immer mutig, als Künstler schon. Das sollte einem immer wieder eine Erinnerung sein, dass man auch so wird. Vielleicht nicht sehr mutig, aber doch ein bisschen. Man muss ständig die Dinge, die man weiß, hinterfragen. Und er tat das permanent. Malen im Hier und Jetzt. Wahrhaftig sein. Knausgård zeigt uns einen stetig zweifelnden Munch. Einen, der ihm ein bisschen ähnelt. Es ist sein spannender und neuer Blick auf Norwegens Künstlerstar.
Immer ein wenig zweifelnd, das passt. Wir bekommen gerade aus Saarbrücken die Nachricht, dass sich die Junge Union, die Jugend der CDU, vorgenommen hat, dass die nächste Kanzlerkandidatur in einer Abstimmung unter den Mitgliedern festgelegt wird. Das will die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nicht. Das heißt also nicht, dass das passieren wird. Das heißt nur, dass die Vorsitzende jetzt ein Problem mehr hat, wenn sie zum Beispiel am Sonntag vor den jungen Leuten spricht. Mit dieser aktuellen Nachricht entlassen wir Sie in das Reich von Spott und Satire. Auch dort gibt es ja eine Art Nachrichtensendung. Aber das wissen Sie schon. Bis morgen.
Und ein gutes Wochenende.
Einen schönen guten Abend. Sie haben es bestimmt auch schon gemerkt, es wird so langsam herbstlicher. Die Blätter färben sich bunt. Aber die Temperaturen jetzt am Wochenende erinnern doch eher an Sommer. In Freiburg zum Beispiel sind am Sonntag und am Montag über 25 Grad möglich. Und selbst im Norden, wie hier in Hamburg, erreichen wir am Sonntag dann um die 20 Grad. Aber lange hält das Ganze nicht an. Spätestens am Dienstag sinken dann die Höchstwerte doch wieder unter 20 Grad. Wir schauen in die Tiefstwerte der kommenden Nacht. Da haben wir im Süden 4 bis 10 Grad, bei Aufklaren in Südbayern 2. Im Norden bleibt es bei 12 bis 14 Grad. Und das ist doch ein deutlicher Kontrast, der mit der Wolkenverteilung zu tun hat. Wie heute schon den ganzen Tag sind die nämlich im Norden dichter, bei anfangs kräftigem Regen und teils stürmischem Wind. Richtung Süden ist es dann doch teils sternenklar. Genau diese Grenze wird morgen Vormittag noch etwas schärfer. Nördlich einer Linie Münsterland-Nordbrandenburg ist es grau und nass wieder. Aber insgesamt gibt es schon weniger Wind und weniger Regen als heute. Südlich davon strahlt dann wieder die Sonne. Allerdings wird es nachmittags im Südwesten interessant. Da kommen von Frankreich her nämlich ein paar Quellwolken. Wahrscheinlich bleibt es aber bei einzelnen Schauern. Dazu haben wir 14 bis 19 Grad unter den Wolken. 22 bis 25 Grad sind es dann schon bei Sonne. Und wie gesagt, am Sonntag 26, 27 Grad vom Oberrhein über Franken bis zur Saale. Ein bisschen Sonne auch im Norden. Aber im Nordwesten sind immer noch Schauer und Gewitter möglich. Und in der neuen Woche dann von Westen her schon wieder wechselhafter. Tschüss.